Ein Geschenk, das zu Hochzeitstagen oder anderen Jubiläen immer beliebter wird und auch technisch immer besser wird, ist das Fotomosaik. Ein Fotomosaik ist ein großes Bild, das aber nicht aus einzelnen kleinen Bildpunkten besteht, sondern aus vielen kleinen einzelnen Fotos. Die kleinen Bilder werden von einem Computer dabei so berechnet und genau so angeordnet, dass von Weitem betrachtet die Farben und die Kontraste der jeweiligen kleinen einzelnen Bilder zu den Konturen und den Flächen des großen Gesamtbildes werden. Und das ist beeindruckend anzusehen. Und wenn das Bild groß genug ist, dann kann man Hunderte, manchmal Tausende von kleinen einzelnen Fotos für sich betrachten, wenn man ganz nah rangeht. Und man sieht jedes einzelne Foto. Man kann es so der Reihe nach durchgehen. Und dann geht man ein paar Schritte zurück und dann sieht man nicht mehr die einzelnen Fotos, sondern wie sie alle sich zusammenfügen zu einem großen Bild. Durch Computerleistung können die Farbwerte und die Kontraststufen so berechnet werden, dass eben aus den vielen einzelnen Fotos genau die ausgewählt werden, die dann zu dem großen Bild beitragen können. Doch besser als der leistungsstärkste, neueste Computer finden wir diese Technik in einer gewissen Weise bereits im ersten Buch Mose. In etwas über 150 Predigten sind wir Abschnitt für Abschnitt durch dieses Buch geschritten. Wir haben diese einzelnen Bilder betrachtet, sie verstehen gelernt, praktische und geistliche Anwendungen für unser Leben daraus genommen. Und dabei hoffe ich aufrichtig, dass diese fortlaufende Schriftauslegung für jeden von euch zur geistlichen Erkenntnis und zur Auferbauung und zum Glauben dienen durfte. Aber nach diesen gut 150 Predigten oder wie viele du auch immer aus 1. Mose hier gehört hast, einige sind ja auch erst im Laufe der Zeit zur Gemeinde hinzugekommen, wie würdest du darauf antworten, was ist das große Bild, das große Thema, das, was alle diese einzelnen Bilder zusammenbringt? Worum geht es eigentlich im ersten Buch Mose? Ist es einfach nur eine geschichtliche Chronik, wo aneinandergereiht wird, was es an historischen Begebenheiten gab? Nun, wir glauben fest daran, dass jedes Wort sich genau so zugetragen hat. Aber es geht nicht nur darum, möglichst ein historisches Archiv aufzufüllen. Das erste Buch Mose, es beginnt mit der Schöpfung Gottes. Das heißt hier im allerersten Vers: Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und es endet mit einem Sarg in Ägypten. Und Josef starb, 110 Jahre alt, und sie balsamierten ihn ein und man legte ihn in einen Sarg in Ägypten. Der letzte Vers. Worum geht es in den 50 Kapiteln zwischen diesem ersten und dem letzten Vers? Und hier gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze, verschiedene Meinungen, die mehr oder weniger überzeugend sind. Doch ein Thema, das sich von Anfang bis Ende hindurchzieht, ist das Thema des Segens. Das Thema des Segens. Es kommt über 80 Mal in 1. Mose vor und wird in dieser Anzahl nur von dem Psalmbuch übertroffen. Doch 1. Mose gibt nicht nur eine sehr hohe Anzahl von dem Wort Segen oder den Ableitungen wie Segnen und so weiter, sondern im ersten Buch Mose verstehen wir erst, was Segen überhaupt ist. Was bedeutet denn Segen? Segen ist die Verleihung eines Vorzugs, eines Rechts, einer Verantwortung oder der Gunst von Gott. Oder auch von Gott durch einen Gesegneten von Gott. Mit all den Vorteilen, die das mit sich bringt. Und es ist eine etwas breite Definition. Aber wir verstehen, die Quelle des Segens ist letztendlich immer Gott. Die Quelle des Segens ist immer Gott. Und der Kern des Segens ist immer die besondere Zuneigung, die besondere Hilfe, die besondere Gegenwart, die Gott gewährt. Das Hauptwort für Segen, es leitet sich ab von dem Wort Knien. Also diese Beugung vor Gott oder einem Gesandten Gottes, um Gutes zu empfangen. Ich demütige mich vor Gott und ich empfange Gutes von ihm. Ich knie nieder vor ihm und empfange Segen. Das große Bild, das sich in diesen ganzen vielen kleinen Bildern und Abschnitten in 1. Mose entfaltet, ist der Segen Gottes. Und dazu betrachten wir zunächst einmal die Notwendigkeit des Segens. In den ersten Kapiteln lesen wir, wie Gott am Anfang Himmel und Erde erschafft. Und während er nach und nach diese einzelnen Bestandteile des Universums erschafft, jedes für sich, da lesen wir, dass Gott nach jedem Tag sah, dass es gut war. Er schafft etwas Gutes. Und in dieser guten und neu geschaffenen Welt wohnt Gott dann ungehindert mit den Menschen, mit Adam und Eva. Auf einer unverdorbenen Erde in einem fruchtbaren Garten, in dem sie vollkommen versorgt sind. Die Menschen waren mehr als bloß ein weiterer Teil der guten Schöpfung. Nein, der Mensch hat sogar eine besondere Rolle. Gott segnet ihn, indem er dem Menschen besondere Vorzüge, aber auch eine besondere Verantwortung schenkt. In 1. Mose 1, Vers 27 und 28 lesen wir: Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Zunächst finden wir hier den Segen der ganz besonderen Verbindung mit Gott. Nur der Mensch wurde nach dem Bild Gottes geschaffen. Die ganze Schöpfung erzählt etwas von dieser Kraft Gottes. Aber der Mensch, er ist im Bild Gottes geschaffen. Gott formt ihn aus Erde, er blies seinen Atem in ihn. Und der Mensch soll anders als alle anderen Geschöpfe in einer persönlichen Gemeinschaft mit Gott leben und in seinem Wesen und seinem Handeln etwas von Gott widerspiegeln. Von seinem Charakter, von seiner Stellung, von seiner Würde, von seiner Heiligkeit. Doch nicht nur Adam und Eva, nein, sie sollen fruchtbar sein und sich vermehren, heißt es, sodass die ganze Erde gefüllt wird mit der Ehre Gottes, wie durch viele kleine Bilder, die alle auf Gott hinweisen. Die ganze Erde, sie soll erfüllt werden mit Menschen, die Gott verherrlichen und damit ein Abbild sind seines Glanzes, seiner Herrlichkeit. Adam und Eva, sie werden gesegnet und sie sollen ein Volk für Gott hervorbringen auf dieser Erde. Und dazu kommt auch die Aufgabe der Verwaltung. Die Menschen sollen sich die ganze Erde untertan machen und alles, was auf der Erde ist. All die Tierwelt, auch alle Pflanzen. Es bedeutet nicht nur, der Garten Eden soll der Ort sein, wo diese direkte Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk möglich ist, sondern die ganze Erde soll zu einem heiligen Ort werden, wo die ganze Schöpfung unter der Herrschaft des Menschen die Gemeinschaft mit Gott erfährt und Gott verherrlicht wird, Gott angebetet wird. Doch mitten in dieser perfekten Welt verführt der Teufel in Gestalt einer Schlange Adam und Eva. Und sie sündigen gegen Gottes Gebot, indem sie von dem verbotenen Baum essen. Und infolgedessen stürzt die ganze Welt ins Chaos. In 1. Mose 3 beschreibt der Herr den Fluch, der über die Welt gekommen ist. Das heißt hier Vers 16, zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du, und zu Staub wirst du zurückkehren. Ein paar Verse später, in Vers 23 heißt es, Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich von Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flammen des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Das Gegenteil von Segen ist der Fluch. Und hier werden Vorzüge, Rechte oder Gunst vor Gott und von Gott genommen. Und wir sehen, es betrifft genau die Aspekte, für die die Menschen zuvor gesegnet wurden. Die Geburtsschmerzen erschweren den Auftrag, fruchtbar zu sein und die Erde zu füllen. Dazu auch die Spannung zwischen Mann und Frau, dass die Beziehung schwierig wird. Der Boden wird verflucht, sodass es viel schwieriger wird, sich die Erde untertan zu machen. Die ganze Erde, sie sträubt sich gegen diese Herrschaft des Menschen. Dornen und Disteln kommen auf. Vielmehr wird der Mensch selbst wieder zur Erde werden und so durch den Tod sozusagen von der Erde wieder eingenommen. Zu Staub wirst du werden. Und das Schlimmste ist, die Verbindung mit Gott wird getrennt. Die ersten Menschen werden hinausgeschickt, fort von der Gegenwart Gottes und damit fort von dem Baum des Lebens, fort von dem Leben mit Gott. Denn Gott zu kennen ist das ewige Leben. Die Menschen also haben ihre gesegnete Stellung durch die Sünde verdorben und damit die ganze Welt, die Gott ihnen unterstellt hatte, in Unordnung gebracht. Der Segen, er bestand in der Verbindung mit Gott, in der Vermehrung für Gott, in der Verwaltung, in Gottes Auftrag. Und der Fluch, er stellt sich diesem Segen entgegen. Nach dem großen Segen in den ersten beiden Kapiteln erfahren die Menschen im dritten Kapitel die Umkehrung und den Verlust des Segens. Sie erfahren, dass die Sünde Fluch mit sich bringt. Da, wo der Mensch von Gott abkehrt, da wird auch aller Segen zunichte. Und man fragt sich, soll es das gewesen sein? Die ganze herrliche Schöpfung völlig verkommen, ruiniert, zerstört, entartet, verunstaltet. Das Bild Gottes in dem Menschen fast bis zur Unkenntlichkeit zerstört. Und was finden wir in dem Rest des ersten Buches Mose? Wie der Mensch das Beste daraus macht, mit dem Fluch zu leben? Wie er irgendwie versucht, zu überleben, obwohl der Segen gegangen ist, obwohl die Schöpfung gefallen ist? Nein, 1. Mose zeigt uns zwar, was für einen Segen wir verloren haben. Aber es zeigt uns auch, warum wir den Segen Gottes mehr als alles andere brauchen. Warum wir in dieser Welt, in diesem Zustand leben, in dem wir leben. Warum es Leid gibt. Warum es Tränen gibt. Warum es Schmerzen gibt. Warum es Krankheit gibt. Warum es Tod gibt. Warum jeder Mensch auf dieser Erde irgendwann zu dem Punkt kommt und sagt, hier stimmt etwas nicht. Und 1. Mose antwortet, ja, es liegt ein Fluch auf dieser Welt. auf der Menschheit. Fluch der Sünde. Und du brauchst nicht Entertainment. Du brauchst nicht irgendwie nur ein bisschen Lebensweisheit, um das Beste draus zu machen. Du brauchst den Segen Gottes. Mehr als alles andere. Und nichts wird den Fluch wegkehren, umkehren, als allein Gott, der segnet. Und darum finden wir in dem Hauptteil dieses Buches zweitens die Verheißung des Segens. In diesem Kontext des Fluches, der Strafe über die Sünde, spricht Gott den Menschen Hoffnung zu. Genau in dem Moment, wo er eigentlich ihre Sünde bestraft und zeigt, was für Konsequenzen es mit sich bringt in diesem Fluch. Da verflucht Gott auch den Teufel. Und er sagt in 1. Mose 3, Vers 15, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, dem Teufel, und der Frau, eben die er verführt hat. Zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er, also dieser Nachwuchs von dir, dieser Nachwuchs des Teufels, er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Hier gibt es eine Feindschaft, die zwischen der teuflischen Gesinnung entsteht und der, die glauben werden. Und innerhalb dieser Nachkommenschaft, dieses Nachwuchses, wird es einen geben, der den Teufel und den Fluch und die Sünde überwindet. In der Christenheit wird dieser Vers das erste Evangelium genannt, das Proto-Evangelium. Die erste gute Nachricht nach dem Sündenfall. Inmitten des Fluches keimt hier die Hoffnung, ja eine Verheißung des Segens auf. Es ist noch nicht zu Ende. Der Fluch hat nicht das letzte Wort. Satan hat nicht den Sieg. Segen wird verheißen. Das erste Buch Mose bezeugt nicht bloß den Verlust des Segens und den traurigen Niedergang der ganzen Schöpfung, sondern der Großteil des Buches besteht und beschreibt, wie die Verheißung eines wiederhergestellten Segens sich in der Geschichte der Menschen entfaltet. Und diese Verheißung finden wir insbesondere in der Form von Bundesschließungen, die Gott in diesem Buch einsetzt und erneuert mit den Menschen. Paulus nennt sie in Epheser 2, Vers 12 darum die Bündnisse der Verheißung. Diese Bund, den Gott mit einzelnen Menschen hier schließt, er zeigt die Verheißung des Segens auf. Eine Verheißung der Gnade. Und Kern der Bundesverheißung sind drei wichtige Elemente. Und die kommen in allen Bündnissen immer wieder vor und werden immer wieder wiederholt. Durch das ganze Buch. Drei Elemente des Segens. Nachwuchs, Land und die Nähe Gottes. Nachwuchs, Land, die Nähe Gottes. Zum einen Nachwuchs. Gott verspricht einen Nachwuchs, der den Teufel und damit allen Fluch besiegen wird. Adam nennt seine Frau daraufhin Eva, das heißt Leben oder die Lebendige. Weil er aus dieser Verheißung verstanden hat, dass aus ihr, aus dieser Frau, der Überwinder des Fluches und somit der Bringer des Lebens hervorgehen wird. Ja, dieser Segensbringer, er soll ein Mensch werden, von einer Frau geboren. Und sie hofften auf diesen Nachwuchs. Oder wörtlich auf diesen Samen. Und Eva dachte auch gleich bei ihrer ersten Schwangerschaft und bei der ersten Geburt des Sohnes Kains, dass er der Segensbringer sein wird. Gott hat mir geholfen, einen Mann zu erzeugen. Doch er wurde zum Mörder seines Bruders Abel. Der erste Mensch, der geboren wurde von Menschen, er wird ein Menschenmörder. Und zeigt darin genau diese Teufelsgesinnung. Diese, ja, wie Gott es gesagt hat, der Nachwuchs, der Samen, der Schlange. Übrigens sehr passend, wir haben gerade gelesen in der Schriftlesung, dass Jesus sagt, Otternbrut, wie könnt ihr, die ihr böse seid, Gutes tun? Otternbrut ist genau das, was hier beschrieben wird. Der Nachwuchs einer Schlange. Hier zieht sich der Fluch der Sünde hindurch. Der erste Mensch, der geboren wird, ist alles andere als ein Segensbringer. Er bezeugt, wie die Sünde in den Menschen hineingedrungen ist und Teufelskinder aus den Menschen gemacht hat. Als der dritte Sohn, Seth, geboren wurde, hat Eva wieder Hoffnung. Seth bedeutet der Bestimmte oder der Eingesetzte. Und sie erklärt, denn Gott hat mir einen anderen Nachkommen, also einen anderen Samen gesetzt, anstelle Abels, weil Kain ihn erschlagen hat. Doch auch Seth war nicht der verheißene Nachkomme, der den Fluch beenden wird, den Teufel besiegen wird, den Segen wiederherstellen wird. Nein, es geht in den Generationen weiter. Später nennt ein Mann namens Lamech seinen Sohn Noah. Das heißt Trost. Und wir lesen in 1. Mose 5, Vers 29, er gab ihm den Namen Noah, indem er sagte, dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über den Mühsal unserer Hände von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Wir sehen, es entwickelt sich eine Hoffnung durch die Generationen hindurch, nach diesem einen Nachkommen, diesem Samen, den Gott versprochen hat, der doch endlich wieder den Fluch umkehren kann zum Segen, der eine sündige Menschheit trösten kann. Das ganze Buch ist darum auch gegliedert in einzelne Abschnitte, die mit den Worten beginnen, dies ist die Generationenfolge von. Oder wörtlich heißt es, dies sind die Erzeugungen von. Wir finden das 10-mal in diesem Buch. 10 Abschnitte, die so gegliedert werden. Und diese Formel, sie verknüpft das ganze Buch und zeigt, nachdem der Mensch zunächst die Sünde und den Fluch auf die Welt erzeugt hat, soll dennoch auch der Segen durch den Nachwuchs des Menschen hervorgebracht werden. Gott hat versprochen, aus dem Nachwuchs, aus dem Samen der Frau soll dieser kommen, der den Teufel den Kopf zermalmt, der diesen Fluch besiegt. Und deswegen ist dieses Buch gegliedert in diese Abschnitte von Generationenfolgen, weil darauf hingewiesen wird, darum geht es. Wer ist dieser Nachwuchs? Wer ist dieser Nachkomme? Wer ist der eine Same? Noah segnet seinen Sohn Sem. Gott erwählt und segnet Abraham. Sein Sohn Isaak wird bestimmt und nicht Ismael. Isaak soll Jakob segnen und nicht Esau. Und so zieht sich hier eine Linie durch das ganze Buch. Und es geht um die Frage, wer ist dieser Nachkomme? Wer ist der Segensbringer? Und auf diese Weise verfolgen wir dann Stück für Stück, aus welcher Nachkommenschaft der eine Same kommen soll, den Gott am Rande des Garten Edens versprochen hat, der den Fluch besiegen wird. Und gleichzeitig wird der Segensbringer auch der sein, der die Erde, der diesen Auftrag, den ursprünglichen Segensauftrag erfüllt, der die Erde füllt mit dem Volk Gottes, die nach dem Bild Gottes geschaffen sind. In der Hoffnung und Vorbereitung heißt es darum schon in den Bundeszusagen, auch an Noah, in 1. Mose 9, Vers 1. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Hier wird diese Segenszusage noch vor dem Sündenfall wiederholt. Weil hier mit diesem Bund eine Verheißung verknüpft ist. Ja, dieser Segen wird wiederhergestellt. Diese Aufgabe ist nicht beendet. Und zu Abraham sagt Gott in Kapitel 17, Vers 6, und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen und ich werde dich zu Nationen machen und Könige werden aus dir hervorgehen. Und zu Jakob, auch er wird gesegnet in Kapitel 35, Vers 11, und Gott sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, sei fruchtbar und mehre dich. Eine Nation und eine Schar von Nationen soll aus dir entstehen und Könige sollen aus deinen Lenden hervorkommen. In dieser Entwicklung der Verheißung des Segens kommt dieser ursprüngliche Segen immer wieder hindurch und Gott macht deutlich, ich werde es vollbringen. Das, wozu die Menschheit von Anfang an beauftragt war, in so einer gesegneten Stellung, Gott gibt es nicht auf, sondern in seinem Bund zeigt er, ich werde es ausführen. Bei der Berufung Abrahams in 1. Mose 12 heißt es sogar, Vers 3, und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Auf der ganzen Welt sollen Menschen aufkommen, die gesegnet werden, durch den Nachkommen Abrahams. Die ganze Welt soll erfüllt werden von einem Volk, das gesegnet ist. Ja, aus allen Ländern und Stämmen und Sprachen werden Menschen diese Erde füllen, gemäß dem ursprünglichen Segen an die Menschen. Und Gott macht deutlich hier in diesem Verlauf, ich habe Abraham erwählt und Isaak und Jakob. Und hier durch die Generationen hindurch verspreche ich einen neuen Segen. Seine Nachkommen sollen Gottes Schöpfung erfüllen, wie die Sterne den Himmel und wie der Staub die Erde. Und dann das Land. Ja, selbst der Erdboden, für den Erdboden gibt es Hoffnung. Nachdem Abels grausam vergossenes Blut vom Erdboden aus zu Gott schreit, bildlich dieses Unrecht, diese Sünde, sie schreit nach Vergeltung vom Erdboden aus. Da wurde der Fluch der ganzen Erde zur Zeit Noahs besonders deutlich. In 1. Mose 6, Vers 11 heißt es, die Erde war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Darum flutete Gott die gesamte Erde, löschte alles Leben aus, bis auf Noah und seine Familie in der Arche und die Tiere, die bei ihnen waren. Und danach verspricht Gott in dem Bund mit Noah und seinen Nachkommen, dass er die Erde nie wieder auf diese Weise vernichten wird. Sondern er verspricht, ich werde diese Erde erhalten. Saat und Ernte, Sommer und Winter, Frost und Hitze, Tag und Nacht, sie sollen nicht aufhören, bis die Tage der Erde erfüllt sind, bis Gott den vollkommenen Segen hergestellt hat, wie er es sich vorgenommen hat. Und als Zeichen dieses Bundes wird der Regenbogen gesetzt. Und dieser Regenbogen, er zeigt seither an, dass Gott, obwohl er Grund genug hat, die gesamte Erde und alles, was auf ihr ist, auszulöschen, dass er diese Erde weiter dafür bestimmt hat, dass Gott Gemeinschaft mit seinem Volk haben will. Dass er diese Erde bestimmt hat, weiterhin als einen Ort, an dem Segen erfahren werden soll, obwohl wir Sünder sind. In der Segnung in Kapitel 12 heißt es darum wörtlich, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter des Erdbodens. Genau das gleiche Wort kommt hier wieder auf. Der Erdboden, der verflucht wird, er soll dennoch wieder der Ort sein, an dem die Menschen Segen empfangen. Und es ist ein Hinweis, dass durch den Nachwuchs, den Samen Abrahams, auch der verfluchte Erdboden wieder zum Segen erneuert wird. Das, was im Garten Eden einst erfahrbar war, das haben die Menschen verloren. Diesen heiligen Ort. Doch es gibt die Verheißung eines neuen Landes, wo der Segen Gottes erlebbar ist. Abraham soll nach Gottes Ruf sein altes Heimatland in Mesopotamien verlassen. Und Gott sagt ihm, ich will dir ein neues Land zeigen. Ich will dir das Land zeigen, in das du gehen sollst. Das verspricht er ihm und seinen Nachkommen für ewig, dieses Land Kanaan. Aber Abraham, Isaak und Jakob, sie besitzen zu ihren Lebzeiten nur eine Grabstätte in diesem Land Kanaan. Doch es war ein Bundesversprechen, dass Gott das verlorene Land wiederherstellt, den Erdboden wieder segnet, damit das Volk Gottes wieder in einem gesegneten Land leben kann und vollkommen versorgt ist. Die Nähe Gottes, das ist der dritte wiederkehrende Bestandteil der Bundessegnung in dieser Zusage von Gott. Gottes Nähe. Durch die Sünde konnten die Menschen die Gemeinschaft mit Gott nicht mehr in gleicher Weise erleben. Sie versteckten sich vor Gott, als er in den Garten trat, und sie bedeckten ihre Blöße, weil sie durch die Sünde merkten, wie verkommen sie waren. Und Gott ertrieb sie aus dem Garten hinaus. Doch mit der Hoffnung auf einen Nachwuchs, der retten wird, gibt Gott ihnen auch Kleidung von Tierfällen, von geopferten Tieren, damit sie ihre Blöße bedecken. Die Menschen lernen, Gott anzubeten, sie rufen den Namen des Herrn an und sie opfern ihm Tieropfer außerhalb des Gartens Edens. Ja, durch ein stellvertretendes Opfer ist eine gewisse Form der Gemeinschaft wieder möglich. Auch wenn die Menschen Gott nicht mehr unmittelbar begegnen, nicht mehr die gleiche Gemeinschaft haben wie damals im Paradies. Aber sie merken, hier ist ein Bestandteil von Segen, dass wir noch nicht völlig vernichtet sind, sondern selbst außerhalb von Eden eine Gemeinschaft mit Gott haben können. Nach dem Mord seines Bruders, da klagt Kain vor Gott. In Kapitel 4, Vers 14, siehe, du hast mich heute von der Fläche des Ackerbodens vertrieben, also von dem Erdboden. Und vor deinem Angesicht muss ich mich verbergen und werde unstet und flüchtig sein auf der Erde. Er merkt, oh, sein Fluch geht noch weiter. Er muss sogar weiter noch von Gott wegfliehen. Das ist der größte Fluch. In 1. Mose gehört es manchmal zu den Erscheinungsformen des Segens, dass Gott Gelingen schenkt, dass Gott Reichtum gibt an Gütern, dass er Fruchtbarkeit schenkt. Aber die Substanz echten Segens ist immer die Nähe Gottes. Wo diese fort ist, da ist kein Segen mehr. Da besteht nur Fluch. In 1. Mose 13, da sieht Lot, der Neffe von Abraham, in der Gegend von Sodom und Gomorra, wie schön es ist. Und er zieht dorthin, weil das Gebiet äußerlich so attraktiv war. In Vers 13 heißt es, da erhob Lot seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte. Wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin. Dieses Land, es sah aus wie der Garten des Herrn, wie der Garten Eden. So schön war es, so fruchtbar schien es. Aber dieses Land, es war gefüllt mit gottlosen Menschen. Und Gottes Nähe war nicht da. Darum wurde genau dieses Land, was äußerlich aussah wie der Garten Eden, ein Ort des Fluches, der Zerstörung, des Gerichts. Und hier wird es sogar bereits vorher erwähnt. Bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte. Gott hat Sodom und Gomorra zerstört. Wir finden keinen Segen allein durch Äußerlichkeiten, ohne die Nähe Gottes und ohne eine veränderte Menschheit. Nicht nur, dass die Hindernisse, die äußerlichen Hindernisse beseitigt werden, sondern auch, dass unsere Sünde besiegt wird. Zu Abraham sagt Gott aber in seiner Bundeszusage in Kapitel 17, Vers 1, da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Und in Vers 7, ein paar Verse später, und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir, durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. Gott verspricht seine Nähe, seine Gegenwart. Selbst Abimelech, der fremde König von Gera, er erkennt bei Abraham, Gott ist mit dir in allem, was du tust. Von Isaak lesen wir in 1. Mose 26, Vers 24, und der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abraham, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich werde dich segnen und deine Nachkommen vermehren, wegen meines Knechtes Abraham. Und er baute dort einen Altar und er rief den Namen des Herrn an und schlug dort sein Zelt auf. Und in Bethel, in dieser bekannten Situation, wo Jakob träumt und plötzlich sind Himmel und Erde verbunden durch eine Leiter, durch eine Treppe. Da steht Gott bei Jakob. Der verspricht ihm, siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wohin du gehst. Und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen. Gott verheißt seine Nähe. Durch die Segenslinie hindurch seine Nähe. Und wir lernen, wie der Nachwuchs das versprochene Land und die Nähe Gottes hinweisen. Wie Gott aus dem Fluch der Sünde wieder zu echtem Segen führen wird. Und drittens, der Bringer des Segens. Wer ist nun der eine verheißene Same? Dieser eine Nachkomme, der dem Teufel den Kopf zermalmt. Ist es Abraham? Ist es Isaak? Ist es Jakob? Nun, sicherlich Josef. In 1. Mose wird diese Verheißung nicht erfüllt. Es endet mit einem Sarg in Ägypten. Dieser Sarg wird dann in 2. Mose 13 unter Mose nach Kanaan geführt. Aber auch Mose war noch nicht der versprochene Retter. Doch eben dieser Sarg erinnert uns daran, dass Josef, dessen Leichnam in diesem Sarg liegt, ein Vorbild auf den kommenden Retter ist, der in bemerkenswerter Weise diese Segnungen des Bundes zusammenführt. Denn Josef ist nicht der, von dem der Retter abstammen wird. Wir erfahren zum Ende des Buches, wie sich herausstellt, dass Juda versprochen wird, dass sein Nachkomme zu einem Herrscher wird und zu einem Friedensbringer. Aber Josef, er bekommt eine besondere Aufmerksamkeit in den letzten Kapiteln in 1. Mose. Warum? Weil er uns vieles von dem zeigt, wie dieser Segensbringer diesen Segen der Menschheit bringen wird. Denn Josef, er wird am Ende von 1. Mose zum Retter der erwählten Nachkommenschaft. Obwohl Josefs Brüder, seine eigenen Brüder, ihn töten wollten und dann grausam als Sklave nach Ägypten verkauften, diente es doch von Anfang an zur Rettung eben dieser Brüder und der ganzen Familie Jakobs. Der ganzen Familie, die Gott zum Segen bestimmt hat. In einem der letzten Verse des Buches sagt Josef zu seinen Brüdern in 1. Mose 50, Vers 20, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden oder hatte es zum Guten beabsichtigt, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Josef wird bestimmt zum Retter des Volkes. Josef ist nicht der versprochene Retter, aber er zeigt, dass dieser Retter ein Retter des Volkes Gottes sein wird. Nicht, weil die Menschen es verdient hätten. Nein, sondern aus Gnade. Oh, wir sehen bei allen in dieser Segenslinie, wie sie auch scheitern, wie sie sündigen. Abraham wurde zu einem Lügner. Isaak hat gesündigt, in ganz ähnlicher Form. Jakob, sein Name heißt schon Betrüger und sein Leben hat es fast noch überboten. Und die Brüder Josefs, sie scheinen nur noch zuzunehmen an Sünde und an. Es ist nicht eine fortschreitende Heiligung, wo man sagt, ah, ja, der Segen kommt durch einen Ablauf, durch eine Generation, wo die Menschen einfach immer besser werden. Immer heiliger, immer mehr aus eigener Kraft dem Bild Gottes entsprechen. Nein. Es wird fast immer schlimmer. Aber der Nachkomme, der dem Teufel den Kopf zertritt, der wird zum Retter seines Volkes, weil er Sünden vergibt. Wie Josef seinen Brüdern vergeben hat. All ihren Hass, all ihre Grausamkeit, all ihre Schuld. Und er rettet seine Familie zur Zeit einer weltweiten Hungersnot. Und wie rettet er sie? Wie erhält er sie am Leben? Durch die Frucht des Ackerbodens. Durch Getreide, das er sammelt in fruchtbarer Zeit und ausgibt. Die ganze Welt kommt zu Josef, heißt es. Die ganze Welt, um von ihm Getreide zu bekommen, damit sie am Leben bleiben. Ja, gerade durch den Erdboden, der verflucht ist, wo es so mühsam wird, Brot zu essen, wo Gott sagt, im Schweiße deines Angesichts wirst du den Ackerboden bearbeiten. Genau in diesen Fluch hinein kommt der Segensbringer und gibt die Frucht, gesegnete Frucht des Erdbodens, um sein Volk zu erhalten. Am Ende von 1. Mose wird dieser verfluchte Acker zur Bedrohung der ganzen Menschheit und Josef wird der Retter, indem er im Auftrag Gottes Segen empfängt und den Fluch überwindet. Nach Jakob geht die Segenslinie streng genommen nicht auf eine einzige Person über, sondern Jakob segnet alle seine 12 Söhne. Und aus diesen 12 Söhnen schafft Gott ein Volk. Doch zum ersten Mal werden die Brüder Söhne Israels genannt bei der Begegnung mit Josef in 1. Mose 42, Vers 5. Und so kamen die Söhne Israels unter den Ankommenden, um Getreide zu kaufen, denn die Hungersnot war auch im Land Kanaan. Als sie sich aufmachen, in der Hungersnot, aufmachen und zum ersten Mal nach vielen Jahren Josef wieder begegnen. Er ist mittlerweile Herrscher über ganz Ägypten. Genau an diesem Punkt werden sie nicht mehr die Brüder Josefs genannt oder die Söhne von Jakob, sondern Söhne Israels. In der Begegnung mit Josef werden sie zu einer Einheit, zu einem Volk. Söhne Israels bleibt auch in den folgenden Büchern Mose und auch bei den Propheten ein Ehrenname für das Gottesvolk. Israel war ja der neue Name, den Gott auch Jakob gegeben hat. Und das blieb der Name für das Gottesvolk durch die Generationen hindurch, die Söhne Israel. Der verheißene Retter, er wird das verheißene Volk Gottes vereinen und durch seine Gaben retten. Das, was wir am Ende von 1. Mose schattenhaft, beispielhaft bei Josef sehen, es erfüllt sich in Jesus Christus. Im Galaterbrief, den wir, so der Herr es erlaubt, als nächste Serie anfangen wollen, macht Paulus genau das deutlich. Jesus ist der eine Nachkomme, der eine Same des Segens. Er ist der wahre Segensbringer. Jeder, der mit ihm verbunden ist, empfängt Leben. Ewiges Leben. Gesegnetes Leben. Und er wird zu dem Volk Gottes gezählt. Zu dem Israel Gottes, wie es dann am Ende von Galater heißt. Zu der einen Herde unter dem guten Hirten. zu der Gemeinde der Erlösten. Denn durch ihn empfangen Menschen aus allen Geschlechtern der Erde den Segen, den Adam verloren hat. Er ist der neue Adam, wie er im Neuen Testament genannt wird. Er schafft durch seinen Segen eine neue Menschheit, eine erlöste, eine gesegnete, ja eine geistliche Nachkommenschaft. Jeder, der an ihn glaubt, ist Teilhabe des neuen Bundes, des Gnadenbundes. Und wie die 12 Söhne Israels baut er seine Gemeinde auf der Grundlage und dem Zeugnis der 12 Apostel auf. Jesus, er segnet, er erschafft ein neues Volk, eine neue Schöpfung, heißt es in 2. Korinther. In ihm sind wir ein neuer Mensch, denn er schafft ein Volk Gottes, in dem er die Sünden vergibt, in dem er den Fluch in uns besiegt. Bist du ein Teil des neutestamentlichen Bundesvolkes? Gehörst du zu denen, die Jesus gerettet hat und die er in seiner Gemeinde verbunden und vereint hat? 1. Mose zeigt uns, was für ein Retter Jesus sein musste, um den Fluch in Segen zu verwandeln. Und 1. Mose zeigt uns letztendlich, dass der Glaube allein uns zu Teilhabern des Bundesvolkes macht. So wie es die Patriarchen, sie waren alle Sünder. Nicht durch ihren Verdienst, nicht durch ihre eigenen Werke, nicht durch all das Mächtige, was sie getan haben, sondern durch Glauben an den verheißenen Retter wurden sie gerechtfertigt. In 1. Mose 15, Vers 6 heißt es, Abraham glaubte Gott und es wurde ihm gerechnet zur Gerechtigkeit. Der Glaube an die Verheißung dieses Nachkommens, an die Verheißung des Segens, der von Gott kommt, den wir Menschen uns nicht erarbeiten, sondern den Gott bestimmt hat durch seinen Segensbringer. Allein durch Glauben an ihn, an diese Gnade, die Gott gibt, können wir den Fluch überwinden und Segen empfangen. Josef brachte das Volk nicht nach Kanaan. Das sollte erst Mose später, beziehungsweise Josua letztendlich. Doch als Herrscher über das Land Ägypten ist es Josef, der seine Familie das beste und fruchtbarste Land Ägyptens zuweisen kann. Das Land Goschen. Als selbst die Bevölkerung Ägyptens alle ihr Land aufgeben mussten, alle mussten ihr Land verkaufen, weil die Hungersnot so schwer war, da erhielten die Söhne Israels ihr Land als Grundbesitz. In Kapitel 47 heißt es in Vers 11, Josef aber wies seinem Vater und seinen Brüdern Wohnsitze an und gab ihnen Grundbesitz im Land Ägypten, im besten Teil des Landes, im Land Ramses, wie der Pharao befohlen hatte. Und Josef versorgte seinen Vater und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters mit Brot nach der Zahl der Kinder. Und ein paar Verse später, Vers 27, und Israel wohnte im Land Ägypten, im Land Goschen, und sie machten sich darin ansässig und waren fruchtbar und vermehrten sich sehr. Das Land Goschen war der Ort, wo das Volk Israel leben konnte und wo sie Segen erfuhren. Es war für die Zeit sogar der Ort, an dem Gott seine Gegenwart versprach. Als Jakob ein bisschen zögert, ob er wirklich Kanaan verlassen soll und nach Ägypten ziehen soll, auf Einladung von Josef, da ermutigt Gott ihn und sagt in 1. Mose 46, Vers 3, und er sprach, ich bin Gott, der Gott deines Vaters, fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn zu einer großen Nation will ich dich dort machen. Ich selbst ziehe mit dir nach Ägypten hinab und ich führe dich auch wieder herauf. Goschen war das Land, wo Gott war. Und für eine Zeit, genau wie das Land Kanaan später, ein Hinweis auf das ewige Land. Auf die Stadt, deren Baumeister kein Mensch ist, sondern Gott. In dieses Land führt uns der wahre und vollkommene Segensbringer, Jesus Christus. Er weist uns das beste Teil zu, als ein Erbe. Denn er sagt, er ist der Weg zum Vater. Er ist der Erbe des Himmelreiches. Er ist der, der vorausgegangen ist, um allen Gläubigen eine Wohnung zu bereiten im Haus des Vaters. Er ist es, dem gegeben ist, alle Macht im Himmel und auf Erden. Alles ist ihm untertan. Jesus erfüllt den Auftrag, über die ganze Erde zu herrschen. Und er erlöst die ganze Schöpfung zur Ehre Gottes und zum Segen der Gläubigen. In Römer 8 gibt es so einen schönen Hinweis darauf, dass die ganze Schöpfung sich danach sehnt, dass endlich mit den Kindern Gottes die ganze Schöpfung befreit wird von der Vergänglichkeit. Jesus ist dieser Segensbringer. Er ist es, der die Erde erneuern wird. Die Hoffnung der Gläubigen ist kein reiner Seelenzustand in einer anderen Galaxie oder einer anderen Dimension, wo irgendwie Seelen auf Wolken tanzen, sondern die Hoffnung, die in 1. Mose schon aufgezeigt wird und die sich dann durch die ganze Bibel zieht und bei der Wiederkunft Jesu erfüllen wird, ist eine erneuerte Schöpfung. Himmel und Erde, aus denen all der Fluch beseitigt ist. Jesus ist nicht nur der Retter der Seelen, er ist auch der Retter des Leibes. Der Retter der ganzen Schöpfung. Ein neuer Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnen, wird uns verheißen. Ja, das Himmelreich bedeutet, dass der Himmel Gottes auf die Erde kommt, durch Jesus und Gott unter seinem Volk wohnt. Dass diese Trennung zwischen dem Bereich Gottes und dem Bereich der Menschen nicht mehr da ist. Aber ja, in dieser natürlichen Schöpfung, sie wird voll Segen sein. In den Propheten, in Jesaja gibt es so herrliche Bilder darauf, wie die Tierwelt erlöst ist, wie der Tod und Not und Hunger und all das nicht mehr sein wird. Keine Krankheit, kein Geschrei. Ist das auch deine Hoffnung? Ist das deine Hoffnung, dass in Christus allen Gläubigen ein Reich versprochen ist, in dem der Segen erfahrbar wird? Letztendlich wird nicht die Einsparung von CO2 oder alle möglichen Dinge der grünen Politik diese Erde retten. Ja, sie ist rettungsbedürftig und man kann auch schauen, was man tun kann. Aber Jesus ist der Retter der Erde, der Retter der Schöpfung, nicht der Mensch. Christus ist es, der Mensch geworden ist und er ist es, dem alles untertan ist, dem alles als Schemel seiner Füße werden muss und er ist es, der die ganze Schöpfung erlöst. Und schließlich sehen wir bei Josef schon den Segen der Nähe Gottes. Wir lesen auffällig oft in der Geschichte von Josef, gerade in der Zeit seiner Bedrängnis, der Herr aber war mit Josef. Der Pharao musste bekennen, dass sie keinen anderen Mann finden, in dem der Geist Gottes ist. Der Herr war mit Josef und in der Auseinandersetzung mit Josef erkannten und bekannten Josefs Brüder ihre Schuld. Sie erfuhren Vergebung. Und nicht nur Versöhnung mit Josef, sondern auch Versöhnung mit Gott, den sie so lange aus ihrem Leben verdrängt haben. Josef, er weist immer wieder auf Gott hin. Gerade auch vor seinen Brüdern. Doch selbst ein Josef mit all seiner Gottesnähe reicht nicht an Jesus Christus heran, der auch Immanuel genannt wird. Gott mit uns. Jesus ist Gott, der uns nahe gekommen ist. Er wurde Mensch und übrigens der einzige Mensch, der zwar ein Nachkomme einer Frau war, aber nicht eines Mannes. Ein interessantes Detail, genau in der Erfüllung aus der Verheißung in 1. Mose 3. Der Nachwuchs einer Frau. Jesus ist Gott, der sich erniedrigt hat, der Knechtsgestalt angenommen hat, der in unsere Finsternis in unsere Sünde gekommen ist, ja, in unseren Fluch. Er ist sogar ein Fluch für uns geworden. Und all das, was uns von dem heiligen Gott entfernt, in alledem ist Gott uns in Jesus nahe gekommen. Er wurde Mensch, nahm Fleisch und Blut an. Doch nicht, um in dieser Tiefe zu bleiben, nicht um nur Solidarität mit den Verfluchten auszudrücken. Nein, er wurde Mensch, um zu sterben und mit seinem Tod alle, die an ihn glauben, die zu ihm gehören, in die heilige Gegenwart Gottes zu heben und ihnen Segen zuteilwerden zu lassen. Nicht nur durch eine neue Menschheit und eine neue Schöpfung, sondern um echte Gemeinschaft mit Gott zu haben. Mit seinem Tod am Kreuz bezahlte er für unsere Sünden, worauf alle Tieropfer im alten Bund nur hinwiesen und eine gewisse Form der Gemeinschaft mit Gott ermöglichten, trotz der Sünde. Das erfüllte Jesu Opfer ein für allemal am Kreuz von Golgatha. Er verbindet uns mit Gott. Und es gibt keinen Segen außerhalb von Christus. Die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, sie zeigt uns auf, dass Jesus, das Lamm, das geschlachtet wurde, die Seinen reinigt und sie Seinen führt in die ewige Gegenwart Gottes. Und besser noch als der Garten Eden, die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn. Jesus wird uns geben von dem Baum des Lebens. Gott selbst wird wohnen unter seinem Volk. Im vorletzten Vers sehen wir, dass diese drei Elemente, Nachkommen, Land und die Nähe Gottes, noch einmal verbunden sind. Im vorletzten Vers in 1. Mose 50, Vers 25. Und Josef ließ die Söhne Israels, hier dieser Ehrenname einer neuen Nation, schwören und sprach: Hat Gott euch dann heimgesucht? Hier ist die Nähe Gottes. Gott wird euch nahe kommen. Er wird euch besuchen. Dann führt auch meine Gebeine von hier hinauf, das meint in das versprochene Land, in das Land, das Gott bestimmt hat. 1. Mose lehrt uns, dass Jesus Christus größer noch als Josef sein Volk sammelt, an einen Ort des Segens erhält und in die Gegenwart Gottes führt. Josef, er wurde einbalsamiert und in einen Sarg gelegt. Jesus, er starb am Kreuz. Er wurde eingesalbt und in ein Grab gelegt. Doch er ist auferstanden und lebt und wird nie wieder sterben, sondern sich für ewig verwenden für die Seinen. Es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter den Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Gottes Volk an Gottes Ort in der segensreichen Gegenwart Gottes. Das ist es, was das Reich Gottes ausmacht, das uns in Jesus Christus nahegekommen ist. Es gibt keinen anderen Weg hinein in das Paradies. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Lass dich versöhnen mit Gott. Und darum, erkennst du das große Bild des Segens in 1. Mose? Siehe doch, wie alles auf den großen Segensbringer Jesus Christus weist. In ihm allein ist die Fülle des Segens. Und jedes einzelne Bild, jeder einzelne Abschnitt fügt sich zusammen zu diesem Bild, zu diesem großen Bild. Wir brauchen einen Retter. Einen Retter, den Gott geben wird, um den Fluch zu besiegen und allen Gläubigen vollkommenen, ewigen Segen zu schenken. Und dazu segne uns Gott. Amen. Amen.